Ja, ich darf euch alle ganz herzlich grüßen. Ihr all da draußen an den Geräten, online, im Wohnzimmer oder sonst wo auf der Wiese. Ich darf euch hier ganz herzlich begrüßen zu unserem heutigen Gottesdienst. Treue, eine Säule in Gottes Gemeinde. Ganz tolles Thema. Ihr seid treu heute hergekommen, um live diesen Gottesdienst mitzuerleben. Ich sehe die Familie Schiebold, ich sehe den Chip, Familie Bräuninger, Injone und viele, viele andere Geschwister. Und da hinten sitzt ein Gast, der Andreas Winkler. Lass dich grüßen, den habe ich kennengelernt am Freitag bei einer wunderschönen Wanderung. Und er sagt, ich komme daher. Und ich habe mich so darüber gefreut, dass er sich heute jetzt aufgemacht hat, hierher zu uns zu kommen, um Gottesdienst zu feiern. Wir wollen diesen Gottesdienst beginnen mit einem Lied. Ich trau auf dich, o Herr. Die stehen, können gleich stehen bleiben zum Gebet. Und wenn es möglich ist, kann zum Gebet aufstehen. Ich trau auf dich, o Herr. Du sagst, du bist mein Gott. In deiner Hand steht meine Zeit. Gelobet sei der Herr, denn er hat wunderbar seine Liebe mir erwiesen und Güte mir gezeigt. Es ist nicht leicht, dieses Lied in der momentanen Zeit zu singen. Doch du bist treu und wir können dir vertrauen in allen Lebenslagen. Denn du willst uns beschenken mit deiner Liebe und du gibst uns Geborgenheit und Nähe. So segne uns alle heute Morgen und lass uns erkennen, was du uns zu sagen hast. Amen. Ja, was gibt's für die nächste Zeit bekannt zu geben? Ihr habt schon die Folie gelesen, es sind einige Termine schon, es geht wieder so ein bisschen vorwärts mit Veranstaltungen. Auf zwei, drei Sachen möchten wir ganz besonders hinweisen. Und zwar am Freitag. Mike, du hattest einen Impuls, gib ihn mal uns allen bekannt.
Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass Gemeinde betet. Jesus hat gesagt, mein Haus soll ein Bethaus sein. Und es gibt einiges, was an Gebet schon in der Gemeinde läuft. Gestern war wieder Fasten und Beten, Halleluja. Und es gibt anderes Gebet, auch jetzt vor dem Gottesdienst, eine ganz wichtige Sache, möchte ich sehr zu einladen. Schau mal, ob das vielleicht was sein könnte, dass du schon eine halbe Stunde vor dem Gottesdienst kommst, vor dem ersten oder dem zweiten Gottesdienst und einfach mitzubeten. Danke, Waltraud, dass du das vom ersten Gottesdienst machst und man kann dazukommen und vor dem zweiten Gottesdienst ist es die Maria Zwoster. Und gut, wenn sich das verstärken würde. Und dazu soll es einfach auch wirklich regelmäßig Gebetsabende geben. Was meine Vorstellung ist, dass wir monatlich wirklich einen Gemeindegebetsabend haben, wo wir zusammenkommen, füreinander und für die Gemeinde zu beten, wirklich geleitetes Gebet, auch auf Eindrücke zu hören und danach das sich im Gebet führen zu lassen. Und so soll es auch jetzt am kommenden Freitag sein, dem 17. um 18 Uhr, hier zusammenzukommen zum Gebet. Herzliche Einladung, vielleicht auch für dich ein Ort, dich auch für Gebet neu inspirieren zu lassen. Ein kleines Zeugnis kurz an dieser Stelle hatte ich in Sonthofen erlebt. Da kam eine Schwester zum Gebetsabend, die sonst nicht kam. Und dann fand ich das toll, dass sie da war. Ich dachte, Mensch, was hat dich hergeführt? Und sagte sie, ja, ich bin hergekommen, ich möchte beten mehr lernen. Ein guter Gedanke. Und regelmäßig war sie dann dabei. Einladung an dich, komm dazu. Es wird eine gute Zeit sein.
Jawohl. Ihr seht am nächsten Samstag, 10.30 Uhr, Gemeindewanderung. Ja, da müsst ihr euch anmelden. Ich muss sagen, ich bin total überrascht. Ich habe mal 50 Personen reingestellt. 28 haben sich, glaube ich, schon angemeldet. Also wenn mehr als 50 sich noch anmelden, wir können die Zahl auch nach oben erhöhen. Wir wollen starten um 10.30 Uhr an dem Parkplatz oberhalb von Weilersbach an den Retterner Kanzel. Für die, die den Parkplatz nicht kennen, wir müssten in den Wald hier reinfahren. Es sind Parkplätze da oben, die sind an der Straße, das sind alles falsche Parkplätze, die meinen wir nicht. Da ist eine Straße kurz vorm Wald, wo man nach Weilersbach runterfährt, auf der Jägersburg, auf der Höhe, müsst ihr in den Wald reinfahren. Ich stelle ein Schild hin für alle, die da ein Problem haben, den Weg zu finden. So, um halb elf geht es los. Wir laufen dann so 5-6 Kilometer. Wir werden auch eine Andacht haben. Unser Klaus Friedrich hat sich bereit erklärt, die Führung zu übernehmen, hat den Weg schon mal abgelaufen. Und wir sind dann so aller Wahrscheinlichkeit um halb eins sind wir dann am Flugplatz Feuerstein. Da habe ich dann Pizza bestellt. Da ist ein guter Italiener drauf, also wirklich eine ganz gute Küche. Ich habe auch die Getränke schon geordert. Wir sitzen auch separat für uns. Die Kinder können rumsausen, wir haben Platz. Wir haben das schönste Wetter, so wie jetzt heute Morgen. Oder wisst ihr was anderes? Nee, oder? Das ist das Wetter, so wie heute Morgen. Und so ist es auch. Also, wenn einer sagt, mir ist der Weg zu weit oder mein Knie tut mir weh oder irgendwo kann ich nicht, dann kommt einfach um halb eins hoch, habt Gemeinschaft mit uns, esst der Kleinigkeit mit, wir wollen zusammen sitzen, wir dürfen ja jetzt wieder mit 8 Leuten am Tisch sitzen oder sogar noch mehr. Ja, mehr 8 Leute, mehr passen an der Biertisch gar nicht, du hast sowieso nicht hin. Also, wir wollen Gemeinschaft haben, wir wollen wirklich mal wieder schön beieinander sitzen, reden und ihr könnt da oben auch einen kleinen Kreis ziehen. Die Margit Drews hat mir gesagt, ich gehe da hoch und laufe vielleicht mit einigen Geschwistern, einen kleinen, den Planetenwanderweg. Das sind so 700, 800 Meter, ist ganz nett da oben, ist immer gerade und dann kommt ihr einfach so halb, dreiviertel eins dazu. Wir würden uns freuen über jeden Einzelnen. Ja, wir haben noch eine Veranstaltung, und zwar Gemeindeforum. Mike, erzähl uns was. Was haben wir vor?
Genau, es gibt in der übernächsten Woche am Donnerstag, dem 23. um 19 Uhr ein Gemeindeforum. Da muss man sich auch anmelden, wie auch jetzt bei der Wanderung. Bei dem Gebetsabend, was ich gerade gesagt hatte, muss man sich nicht anmelden. Also, warum ein Gemeindeforum? Es soll einfach eine Chance sein, dass wir als Leitung ein Stück weit so erzählen, was wir auch so gemacht haben. Und auch für euch nochmal, vielleicht nochmal nachzufragen, um einfach als Gemeinde sich ein Stück zu hören, das miteinander zu teilen, auch ein Schritt, wirklich sich wieder so zu verbinden, dass in dieser Zeit, wo Gemeinde reduziert ist, Zerstreuung viel gelaufen ist, Gemeinde sich wieder sammelt. Von daher sei dabei, sei eingeladen, an Gemeinde teilzunehmen, dich mit Gemeinde zu verbinden, Gemeinde zu verstehen. Genau, ich werde auch ein bisschen was von meinem Ankommen erzählen, von meinem Dienst erzählen. Das sind so verschiedene Sachen. Genau, herzliche Einladung, dazu zu kommen. Eine Frage. Das ist auch offen für Freunde der Abend.
Genau.
Nur bitte anmelden.
Ja, Geburtstage in der kommenden Woche. Heute hat die Irene S. und morgen hat unser Nasser Geburtstag. Wir dürfen euch alles Gute und Gottes Segen für euer kommendes Lebensjahr wünschen. Treue. Ich hätte eine Frage an euch. Treue. Wo findest du die treuesten Menschen?
Gestern beim Essen.
Bitte was?
Gestern beim Böhnleins beim Essen um 18 Uhr.
Das stimmt. Wo noch? Wo findet ihr die treuesten Menschen?
Ich glaube, ich muss das noch kurz erklären, Manfred, oder? Manfred hat mir gestern beigebracht, dass ein Franke 18 Uhr abends essen muss, sonst geht es ihm nicht gut. Und der Manfred und die Beate haben gestern etwas Besonderes gefeiert. Was war das doch gleich noch?
Bitte? Wir hatten 31. Hochzeitstag. 31 Jahre mit der gleichen Frau. Ja. Gibt's noch? Und immer noch glücklich. Ja, also, Chip, ich hätte jetzt von dir erwartet, wo findest du die treuesten Menschen? Du als alter Fußballer. Richtig, beim Sport. Und genauer, bei welcher Sportart? Beim Fußball. Und jetzt noch den Verein? Richtig, 1. FCN Nürnberg. Gestern, in der letzten Sekunde vom Spiel. Egal was passiert, 1. Bundesliga, Abstieg, 2. Bundesliga und fast Abstieg. Ich kenne keinen, der sagt, mir reicht's, ich werde jetzt Bayern-Fan. Das gibt's nicht. Nix da. Das ist der Jüngste, das ist mein Enkel. Der hat gestern sein Trikot anziehen dürfen. Und wenn sie verloren haben, kriegt er es ausgezogen, dann kommt es weit weg. Ja, wie schaut es mit uns aus? Treue. Bin ich immer treu? In der Ehe? In der Gemeinde? Ihr seid treu, dass ihr euch heute aufgemacht habt, zu kommen. Und wie sieht es mit Gott aus? Ich erinnere mich an Erika Schiebold. Wie oft stand sie da vorne und hat berichtet von Horst während seiner schweren Krankheit. Er war treu. Er hat uns hindurchgetragen. Er gab Stärkung und auch Weisheit auf den Weg zur Genesung. Doch wie fühlt man sich, wenn du die Diagnose erhältst? Gehirntumor, so groß wie ein Tennisball. Alle beten wir dafür. Es wird wieder und wieder gebetet. Und dann kommt die Diagnose, noch dazu Krebs. Kann man da nicht ins Wanken kommen und sagen, nun reicht's aber. Es ist eine Person unter uns, die Andrea Michelfelder, die hat es erlebt. Und sie will uns davon erzählen, was Treue ist. Andrea, kommst du nach vorne? Bitte.
Das mit dem Gehirntumor, das war, ist schon 3 Jahre her inzwischen. Da habe ich Gottes Treue gespürt und seine Fürsorge. Und im, ich bin ein bisschen aufgeregt, ja, im März, Anfang März des letzten Jahres haben wir im Chor ein neues Lied gelernt. Meine Seele ist stille zu dir, denn ich weiß, mich hält deine starke Hand. Auch mitten im Tal der Angst bist du da und gibst Geborgenheit. Meine Seele ist stille in dir. Und das hat mich, als wir das eingeübt haben, hat mich dieser Text sehr angesprochen. Und dann 2 Wochen später hatte ich dann die Diagnose Brustkrebs. Da musste ich erst mal schlucken, aber dann kam mir immer wieder dieser Liedvers in Erinnerung. Und dann bin ich damit eigentlich ja, recht gefasst umgegangen. Das folgten dann 10 Monate Therapie bis mit volles Programm, halbes Jahr Chemotherapie, dann die OP und Bestrahlung. Das war zum Teil eine harte Zeit und die mich viel Kraft gekostet hat, auch körperlich und psychisch. Das war nicht einfach, aber ich habe nie den Eindruck gehabt, dass der Herr mich verlassen hat. Ich habe auch nie gedacht, dass das irgendeine Strafe sein könnte oder halt, dass ich, dass ich irgendwie, Bitterkeit an mir hochgekommen ist oder mich gefragt habe, warum gerade ich. Ich fühlte mich einfach getragen in meinem Herrn. Und es war nicht immer schön, was ich da durchleiden musste, aber ich habe immer gespürt, dass der Herr da war. Und da habe ich auch wieder ganz neu Gottes Treue, der mich da durchgetragen hat, diese ganze lange, schwere, quälende Zeit. Und jetzt geht es mir wieder besser. Ich durfte wieder zu Kräften kommen. Ich habe die Reha trotz Corona-Zeiten 3 Wochen durchgestanden und habe da wirklich viel gelernt und wieder Kraft gewonnen. Und dann habe ich noch Resturlaub gehabt und jetzt geht es mir wieder wirklich gut. Also ich bin wirklich dankbar und ich will einfach Gottes Treue über meinem Leben rühmen. Halleluja.
Andrea, vielen Dank für dein Zeugnis. Es ist wirklich beeindruckend, wenn man so ja, herausgefordert wird, im Glauben treu zu stehen und treu zu sein. Ja, das ist wirklich kein leichter Schritt. Bevor wir nun eine Zeit des Lobpreises haben, darf ich den Roland bitten. Roland hat noch einen Bibelvers für uns, und zwar den Predigttext aus Epheser 3, die Verse 14 bis 19. Komm nach vorne.
Die Verse 14 bis 19. Darum knie ich nieder vor Gott, dem Vater, und bete ihn an, ihn, dem alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde ihr Leben verdanken und den sie als Vater zum Vorbild haben. Ich bitte Gott, euch aus seinem unerschöpflichen Reichtum Kraft zu schenken, damit ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet. Mein Gebet ist, dass Christus durch den Glauben in euch lebt. In seiner Liebe sollt ihr fest verwurzelt sein, auf sie sollt ihr bauen. Denn nur so könnt ihr mit allen anderen Christen das ganze Ausmaß seiner Liebe erfahren. Ja, ich bete, dass ihr diese Liebe immer tiefer versteht, die wir doch mit unserem Verstand niemals ganz fassen können. Dann werdet ihr auch immer mehr mit dem ganzen Reichtum des Lebens erfüllt sein, der bei Gott zu finden ist. Amen.
Lasst uns hören auf einige Lobpreislieder. Begleitet werden wir von virtuell Manuela Aheimer.
Jesus, sweet.
Anfang beten vor der Predigt. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt hier bist. Ich danke dir, Herr, für jeden Einzelnen, der jetzt in diesem Gottesdienst ist, hier in diesem Raum oder auch online. Ich danke dir und ich bitte dich, Jesus, um dein Reden. Herr, es geht nicht darum, einfach nur irgendwas zu hören, weil es dazugehört, sondern dass sich Leben verändert. Und ich möchte dich bitten, Herr, sende deinen Heiligen Geist, dass wir das Leben mit neuen Blicken sehen. Herr, dass du uns anrührst, dir zu folgen und dass dein Wille in unserem Leben passiert. Ich bitte dich um Gnade, Jesus. Lass diese Zeit jetzt fruchtbar sein für jeden Einzelnen. Amen. Wer von euch hat denn Eltern? Jetzt würden sich hoffentlich alle melden. Manchmal gehen da Dinge schief, es gibt auch so ungeordnete Verläufe, aber so grundsätzlich haben wir schon Eltern. Zweite Frage, wer von euch hat denn geistliche Eltern? Wer kann sich melden und kann sagen, ich habe geistliche Eltern? Darum geht es mir heute in der Predigt. Denn Gott sendet und gebraucht Menschen, zu anderen Menschen hinzugehen, dass in diesem Leben etwas passiert. Das meiste, Wesentliche, was in deinem Leben von Gottes Seite her passiert ist, da hat der Menschen zu gebraucht. Ist dann wieder er, der die Dinge tut? Und hoffentlich hast du ein bisschen Widerspruch in deinem Herzen. Ich habe aber auch schon mal die Bibel alleine gelesen und da ist auch was passiert. Ich hoffe, du kannst das für dein Leben sagen. Aber auch das, wenn du das über dein Bibellesen sagen kannst, und das würde ich dir zutiefst wünschen, hat es Menschen gegeben, die dir geholfen haben, ins Bibellesen zu kommen, Bibellesen zu lernen, Bibellesen zu verstehen. War zum Beispiel in meinem Leben so. Lange Jahre meines Lebens, ich meine, so alt bin ich jetzt auch noch nicht, ne, aber eine ganze Zeit und eine viel zu lange Zeit meines Lebens, hat ungefähr gedauert, bis ich 25 war, war das nicht uninteressant, aber hat mir viel Zugang gefehlt. Und es gab einzelne Menschen, die mir geholfen haben, diesen Zugang zu finden. Es gab andere Menschen, da waren es so wichtige Gespräche, die ich in manchen Momenten meines Lebens hatte, sodass der Herr gewisse Weichen stellen konnte. Und es gab andere Menschen in anderen Momenten meines Lebens, die ein Glück da waren, dass manche unglückliche Dinge dann doch nicht passiert sind. Geistliche Eltern, geistliche Eltern. Ich will mal nochmal den Predigttext lesen. Und in diesem Predigttext ging es ja, oder geht es, um Gottes Vaterschaft. Denn es ist ein Weg, wie sich Gottes Vaterschaft im Leben eines Menschen ausdrücken kann. Ich lese nochmal auf Epheser 3, die Verse 14 bis 19. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Und bitte ihn, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist am inneren Menschen, sodass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Dann könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist und die Liebe Christi erkennen, die doch alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater. Das ist eine ganz wichtige Größe. Christsein nicht einfach als etwas, so sollte man leben. Christsein als nicht nur einfach etwas, ich will ja in die Ewigkeit kommen. Oder macht man so, besser ist das. Sondern ich beuge meine Knie vor dem Vater. Dass ein Mensch wirklich sagt, mein Gott, ich beuge mich vor dir. Du bist Gott und ich bin's nicht. Du bist Herr und dein Wille steht über meinem Willen. Geistliche Eltern. In meinem Leben, als ich mich neu für Jesus entschieden habe, so in den 1997, gab es in der Gemeinde einen Mann, einen Pastor im Ruhestand, Willy Bergemann. Einzelne kennen ihn, glaube ich sogar. Wer von euch kennt Willy Bergemann? Ich habe letztens mit den Leisten zusammengesessen, mit Anita und Peter, die kannten den. So. Der Willy, das war ein ganz feiner Mann. Er ist mittlerweile schon beim Herrn und ich kam als ein wirklich ungestümer Kerl in die Gemeinde Jesu. Also, ihr würdet mich nicht wiedererkennen, da ist viel passiert in der Zwischenzeit. Aber in dieser wilden Zeit, da sind wir uns begegnet. Und er war mir immer wieder ein Vater in Christus. Das habe ich damals noch nicht so gewusst. Da wusste ich vieles noch nicht, aber es ist damals wirklich passiert, dass er mich so aufgefangen hat in meiner Wildheit, auch in meiner Rebellion und in diesem vielen Ungeheiligten. Ich meine, der Herr ist noch nicht fertig mit mir, so ist es jetzt nicht. Aber da war er da. Hat mir zugehört, hat mir gebetet und es war ihm auch ein Mann, er war damals Mitte 70, wenn ich das richtig sehe, und der einfach auch viel im Herrn erlebt hatte, der viel Weisheit empfangen hatte, gewachsen war über die Jahre, wo er immer wieder zu mir sprach und Gott immer wieder durch ihn zu mir sprach. Und manches Mal war es auch schwierig mit ihm. Da habe ich ihm dann meine Not erzählt, wie es mir schlecht geht. Dann sagte er, so und so, das musst du machen. Und ich fühlte mich so unverstanden, dachte, Mann, das war ja doof. Und das habe ich dann manchmal, so am Anfang war ich dann mit meiner Empörung beschäftigt, ne, weil es ja auch wichtig, wer ich bin, ich, mich, meiner, mir, ach Herr, segne doch uns vier, muss man mal so ein bisschen lernen, von sich wegzugucken. Und mit der Zeit merkte ich dann, dass er mir sehr wohl zugehört hatte und merkte dann, ja, ich würde mir ein bisschen mehr eingehen, ein bisschen mehr Mitgefühl wünschen, aber dabei nicht hängen zu bleiben, habe ich mir gedacht, das muss ich mir jetzt festhalten, was er gesagt hat. Und wenn ich mich abgeregt habe, erinnere ich mich daran, was er gesagt hat und dann passt es. Und so hat das dann funktioniert, weil das nämlich immer gepasst hat, was er gesagt hat. Ja, mit unseren geistlichen Eltern läuft es ein bisschen wie mit unseren natürlichen Eltern. Manchmal passen uns Dinge nicht, manchmal sind Dinge doof und wir fühlen uns unverstanden, aber vielleicht haben sie manchmal mehr Recht, als man denkt. Von einem geistlichen Leiter habe ich mal einen Satz gehört. Im Leben mit einem Vater, hat er es so genannt, für Mütter gilt es wahrscheinlich auch, gibt es drei Phasen. Wenn man als Kind anfängt, mein Vater weiß alles. Dann kommt die zweite Phase, mein Vater weiß gar nichts. Und dann kommt die dritte Phase, mein Papa hat früher gesagt, das war lustig, als ich das damals hörte, denn ich war gerade in der dritten Phase angekommen und hatte mich dann so ein bisschen selber gehört. Gibt es hier geistliche Eltern in der Gemeinde? Gibt es in deinem Leben Menschen, die geistliche Eltern für dich sind oder gewesen sind? Gibt es vielleicht sogar, dass es eine ältere Generation gibt, die der Jüngeren gedient hat? Das aber vielleicht gar nicht im Blick ist, gar nicht präsent ist. Ich hatte mal einen ganz besonderen Moment. Das war auch so am Anfang meines Christseins und da waren wir dann die jungen Wilden und wir haben es natürlich verstanden. Wir wussten, wie es geht, weil wir waren auf die richtigen Konferenzen gefahren. Wir hatten die damals richtigen Kassetten gehört, so war das damals noch in der Steinzeit. Und wir wussten ziemlich gut, wie es geht und wir waren ja so die Zukunft. Und dann gab es einen Moment, da saß ich bei uns im Gottesdienst und das war einfach so, wie Gott es manchmal machen kann. Er kann in ein Leben eines Menschen reinkommen und dann einfach etwas sagen, etwas zeigen und du weißt, Gott hat zu dir gesprochen. Und das kann lebensverändernd sein. Und dann hat er mir so einen Moment gezeigt und hat mich auf einen Bruder, einen älteren Bruder gucken lassen, weil der war schon 60 oder so. Ja, also für mich war es damals noch ein älterer Bruder. Und dann sah ich ihn so und es war jetzt jemand, der jetzt nicht so präsent war in der Gemeinde, der jetzt nicht so die leitenden Impulse gab, sondern jemand, der eher so dabei war. Ziemlich regelmäßig, der so dabei war. Und dann ließ mich Gott so in sein Gesicht gucken und hat mir so gezeigt, das ist die Mose-Generation. Das ist die Mose-Generation. Und in dem Moment wusste ich, die sind vorangegangen, dass ich jetzt in meiner Generation, in der Josua-Generation, jetzt meinetwegen das Land einnehmen, diese und jene Sachen tun kann. Und er hat mir es ganz deutlich gezeigt, wenn es diese Generation nicht gegeben hätte, hätte es diesen Dienst, diese Älteren nicht gegeben, könnte ich jetzt nicht da sein, könnte jetzt nicht das passieren, was ich erlebe und schätze und so toll finde, dass es passiert. Und er hat mir eine Tür geöffnet, zum Ehren, dankbar zu sein für die Generation, die vor mir gelaufen ist. Zum Teil kann geistliche Elternschaft so direkt sein, wie ich das von dem Willi Bergemann, den ihr eigentlich kennen müsstet, kann das sehr direkt sein, dass du es sehr weißt einfach, ja, da sind Dinge, kannst du es sehr festmachen. Und zum anderen gibt es eine geistliche Elternschaft von Generationen, wo die Generationen verbunden sind. Und es ist gut und wichtig, die Generationen, die anderen zu ehren. Auch wenn sie scheinbar, und so war es für mich, scheinbar gar nicht so viel beigetragen haben, scheinbar gar nicht mehr so wichtig sind. Aber es ist wichtig, die Dinge aus der Perspektive Gottes zu sehen. Und das hat er mir in diesem Moment mit diesem Bruder gezeigt. Manfred, kannst du mir die vielleicht mal aufmachen? Das wäre nett, danke schön. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir in dieser Perspektive sind, denn bei Gott spielt es eine große Rolle, dass wir für Dinge, die er tut, auch dankbar sind und dass wir sie auch ehren. Es gibt immer einen Moment, da kommen 10 Aussätzige zu Jesus und er heilt sie alle 10. Und dann sagt er, nun geht hin zu den Priestern und opfert für eure Heilung. Das tun sie auch. Einer kommt zurück und bedankt sich bei Jesus für das, was er getan hat. Und Jesus ehrt das und fragt, aber wo sind denn die anderen? Und dann gibt es noch den kleinen Nachsatz, es war aber ein Samariter. Warum? Das andere waren Juden. Naja, wir sind ja auch das erwählte Volk, wir haben ihm gesegnet. Und der Samariter, das ist so eine längere Geschichte, wo die Samariter herkommen, aber Juden und Samariter, das war nicht so das Dreamteam damals in dieser Zeit. Und der Samariter, dem war mehr bewusst, das war nicht selbstverständlich. Das hätte Jesus nicht tun müssen. Ich habe aus Gnade etwas bekommen und deswegen hat er Danke gesagt. Aber es zeigt deutlich, dass es Jesus wichtig ist, dass wir die Dinge ehren, die er tut. Dass wir auch Personen ehren, durch die er uns beschenkt hat. Und in so eine besondere Geschichte aus meinem Leben möchte ich euch jetzt noch mal ein bisschen weiter mit hineinnehmen. Und da wurde ich selber ein bisschen überrascht, aber ich denke, das ist eine Botschaft für jeden, der mit Jesus verbunden ist, in dieses Denken reinzukommen, wo hat der Herr mir eigentlich Personen gesendet, die wichtig waren? Ich habe es vielleicht aber gar nicht geehrt und bin wie die 9, die mit einer großen Gabe einfach weggegangen sind. Vor ein paar Wochen ist Christoph Heselbart gestorben. Kennt den jemand hier? Okay, unsere Gemeinde ist noch zu retten. Halleluja. Nein, Spaß beiseite. Auch wenn du ihn nicht kennst, wird die Sonne noch weiter über dir scheinen und so. Aber mit diesem Mann ist etwas verbunden, dass der Herr mein Leben ganz wesentlich beeinflusst hat. Der Christoph Heselbart ist jemand, für die, die ihn nicht kennen, auch jemand, der ziemlich spät mit Jesus angefangen hat, dann aber sehr durchgestartet ist. Er hat dann mit seiner Frau Utta zusammen den Josua-Dienst gegründet und hat eine sehr seelsorgerlich orientierte Arbeit auf Förderung von Leitern begonnen und hat viel, ja, ich denke, viel Segen gewirkt und auch für mein Leben. Ich hatte das Glück, als ich mich damals für Jesus neu entschieden habe, 1997, dass unsere Gemeinde in so einem Aufbruch war. Und beim Pastor lief das ganz gut. Es gab, dass die Gemeinde sich von anderen übergemeindlichen Werken, da ziemlich starke Befruchtung in die Gemeinde kam, gerade auch durch diesen Josua-Dienst. Und dann eben auch so die Lehre damals über die Kassetten, auch in die so viel Lehre in die Gemeinde kam, auch vom Christoph Heselbart. Und das war gerade die Phase, wo ich neu anfing und eigentlich so dieses Fenster auf war, wie funktioniert denn das Leben eigentlich? Jesus, wie funktioniert Nachfolge eigentlich? Und in dieses, sage ich mal, gute Beet kam dann sehr viel guter Same rein durch den Christoph Heselbart. Und nun vor ein paar Wochen bekam ich die Nachricht, dass er gestorben ist. Und ich musste darüber nachdenken, über ihn als Person. Ich bin ihm nur 2-3 Mal so begegnet, es waren auch keine tiefen Begegnungen. Aber durch diese Lehre von ihm hat Gott mein Leben ganz entscheidend geprägt. Und als ich das vor ein paar Wochen, diese Nachricht bekam, musste ich daran so zurückdenken. Was ist da eigentlich passiert damals? Weil mir war immer schon klar, dass das einfach, da hat Gott einfach Grundsteine in mein Leben gelegt, die mein Christsein, auch wie ich heute Christ bin, ganz maßgeblich beeinflusst haben. Und dann musste ich daran zurückdenken, was habe ich da eigentlich gelernt? Ein besonderer Moment war, ich glaube 1997 war eine Seelsorgekonferenz in Hannover. Meine Frau Kerstin und ich waren dort Und da war dann echt so Weihnachten und Ostern auf einen Tag von 10 Jahren zusammen. Da war echt innere Heilung, Befreiung, Freiwerden von Flüchen, Vaterschaft Gottes erleben, Geistesgaben geschenkt bekommen, das mit Freunden zu erleben. Es war der absolute Hammer. Es war ein Traum. Und das ging über mehrere Tage. Das war wirklich, also es war wirklich enorm. Und er war da eben auch ganz leitende Person an der Stelle. Dazu hörte ich dann so diese Lehren und habe so gewisse Eckpfeiler auch für mein Nachfolgeleben bekommen. Zum Beispiel zu verstehen, welche Bedeutung hat im Leib Christi denn Unterordnung. Das war für mich eine ganz schwere Nummer. Das war echt eine doppelt genagelte Kokosnuss, die ohne Hilfsmittel aufzukriegen. Aber so ist Gottes Reich geordnet. In Beziehungen, wo man sich unterordnet. Auch in gegenseitiger Unterordnung. Und für mich war das ein großes Thema, weil extrem Rebellion in mein Leben gezogen war. Und das Doofe ist, wenn du das nicht loswirst, bist du mehr so ein Wirbelwind in Gemeinde und so. Und es ist nicht wirklich was mit einem anzufangen. Ich habe Zugang zur Bibel gewonnen, diese Zuverlässigkeit der Schrift. Wirklich der Bibel zu vertrauen. Etwas ganz Entscheidendes, was ich durch ihn gelernt habe, ist überwinden. Er hat mal gesagt, Probleme sind zum Teil wie von Gott, wie mit Stacheldraht eingewickelte Geschenke. Ja, da kommt das Problem daher, es nervt dich, es ist fürchterlich, aber mit Gott zu überwinden und dass das, was zum Schaden deiner hätte sein können, zu deiner Reife wird, zu deiner Stärkung, zu deinem Segen wird. Und das ist nicht selbstverständlich. Und das habe ich durch ihn gelernt. Hab gelernt, ganz entscheidend, ein sehr wichtiges Thema, was er damals oft brachte, war das Thema, nicht negativ übereinander zu reden. Das heißt praktisch, und das ist ganz schön kompliziert, dieses Thema, denn es gibt ja schwierige und gute Dinge schon, die man mit anderen Menschen und überhaupt so hat. Aber irgendwie kann man eben auch seinen Mund zum dauerhaften Fluchen einsetzen. Und bei manchen Menschen ist es so. Die können nur negativ reden. Und genauso kam ich auch damals zu Jesus. Als ich das damals gecheckt habe, gab es eine Phase, dass ich mit Leuten zusammengesessen habe und ich hatte nichts mehr zu sagen. Das war echt schlimm. Weil wenn es nicht darum ging, was ist da schiefgelaufen, was hat der schlecht gemacht, was ist denn das für einer? Wenn das alles rauskam, dieses ganze negative Reden, hatte ich plötzlich kaum noch was zu sagen. Aber Halleluja hat es mir gezeigt, dass mein Mund sich verändert hat. Ist nicht als Fluchinstrument gedacht, sondern als Segensinstrument. Ich habe damals gelernt durch ihn, dieses Denken in Gnade, diese Gnade Gottes, es ist ja eine andere Welt, als es dir von Menschen begegnet, und in dieses Denken, in das er uns hineinnehmen möchte, dass du selbst auch ein Mensch von Gnade wirst. Nicht, was hast du mir gegeben, was gebe ich dir? Du bist mir das schuldig. Oder das ist ja nicht in Ordnung, sondern diese Gnade, wie Jesus begegnet. Denn dazu sind wir ja aufgerufen, Jesus ähnlicher zu werden und in der Art von Jesus anderen Menschen zu begegnen. Das Denken von Gnade. Und überhaupt, Jesus wirklich den Ersten sein zu lassen. Jesus alles zu geben. Ihn wirklich den Ersten sein zu lassen und das durchzubuchstabieren fürs Leben, ihm wirklich diesen ersten Platz zu geben. Jetzt ist es 20 Jahre später und dieser Moment, als ich dann auch darüber nachdachte, als ich diese Todesnachricht bekommen habe, 20 Jahre sind vergangen seitdem. Heute bin ich selber Vater und mache mir Gedanken, was ist wichtig für das Leben meiner Kinder. Gibt es Gutes, gibt es Schlechtes? Mensch, was sollte passieren? Was sollten sie lernen? Heute, 20 Jahre später, bin ich Pastor und habe mit dem Verlauf von einzelnen Gruppen von Gemeinde zu tun. Was sollten Einzelne, was sollte Gemeinde lernen, damit Nachfolge gelingt, dass wir diesen Weg mit ihm hinkriegen? Und aus dieser Erfahrung heute habe ich nochmal auf das damals geschaut. Was sind das eigentlich für Dinge, die ich da geschenkt bekomme? Dass die gut waren, habe ich schon gespürt, weil es hat mein Leben revolutioniert. Aber ich habe auch gerade diesen Rückblick nochmal verstanden, wow, wie habe ich die Vaterschaft Gottes erlebt? Ich will das jetzt nicht alles an der Person festmachen. Er war praktisch der Briefträger, ja? Aber ich habe den Sender dahinter gesehen. Dieses Vaterherz Gottes, was mich beschenkt und meinem Leben eine neue Grundlage gegeben hat. Und da konnte ich das nochmal ganz neu ehren und ganz neu Danke sagen. Tja, da dann 2 Jahre später kam die zweite Konferenz in Hannover. Wieder mit Christoph Heselbarth. Und ich hatte mir eigentlich gewünscht, das müsste doch jetzt genauso laufen wie beim ersten Mal. Ist klar, wäre dir wahrscheinlich genauso gegangen. Aber diese Konferenz lief anders. Es war auch gesegnet. Es war auch gut. Aber irgendwie war es eben nicht wie das erste Mal. Und das war in der Stadthalle. Ich hoffe, das ist der richtige Name. Auf jeden Fall war es eher so ein historisches Gebäude. Und dann saß ich da irgendwo auf dem hohen Rang irgendwo. Das waren also, ja, muss man sich mehr so wie so ein großes Operngebäude, irgendwie sowas. Ja, könnt ihr euch vorstellen. Ja, also nicht so eine große Halle, sondern eben mit so verschiedenen Rängen, von wo man zugucken konnte. Und ich saß dann da irgendwo oben. Und wenn du dann so von morgens bis abends Programm hast, kannst du ja auch nicht alles voll mitnehmen. Und so lief da unten eine Einheit. Und ich saß da oben, habe eigentlich mehr so Pause gemacht oder habe schon ein Stück zugehört, so halb. Und dann habe ich so in meinem Herzen gedacht, tja Mensch, der Christoph Heselbarth hat gerade eine Lehre gemacht. Dann habe ich so, Mensch, heute ist aber nicht so stark irgendwie. Ja, das ist eigentlich, Mensch, ist nicht so gut irgendwie, ne? Und war da so am Schee gucken und so, ne? Echt Käse. Und Gott hat das gesehen. Und plötzlich spricht Gott zu mir wie ein Paukenschlag, dann geh hin und bete für ihn. Ich so, habe ich mich erstmal erschrocken. Da dachte ich so, oh Mann, das ist ein bisschen doof gewesen. Habe schon gemerkt, dass ich mich blöd verhalten habe. Dachte so, ja, tut mir leid. Habe ich auch nicht so gemeint. Das stimmt auch nicht. Und habe dann auch gedankt. Und Herr, es ist doch schon gut, dass ich auch durch ihn gesegnet wurde. Und bitte sei doch mit ihm. Und dann dachte ich, ist das Ganze wieder in Ordnung. Aber es war so eine Ernsthaftigkeit da, dass dieses Wort Gottes da stand. Geh hin und bete von ihm. Und dass Gott es echt nicht gut fand. Weil manchmal möchte Gott von uns auch mehr, als dass wir nur sagen, Entschuldigung, sondern dass wir vielleicht auch irgendwo hingehen und uns beugen und sagen, es tut mir leid, vielleicht etwas zurückgeben oder so. Es kann sein, dass manchmal der Buße auch noch gewisse Früchte, also den Begriff Früchte der Buße, ne, dass etwas eben passiert. Na, wenn du jemandem anders einen wirklich dollen Schaden zugefügt hast, eine wirklich tiefe Beleidigung, könnte es eben sein, dass über die Entschuldigung hinaus vielleicht ein paar Worte der Wertschätzung kommen könnten oder irgendwie etwas, dass man ein bisschen etwas macht. Was ich jetzt gegenüber ihm ja nicht so gemacht habe, hat er ja gar nicht mitgekriegt, aber gegenüber dem Herrn habe ich mich so daneben verhalten. Weil das, was ich gegenüber Menschen, gegenüber anderen Kindern tue, gegenüber Leitern in seiner Gemeinde tue, muss mir klar sein, das tue ich auch ihm gegenüber. Tja, und dann habe ich gemerkt, dass das Ganze nicht so läuft, wie ich mir es gedacht habe, sondern dass Gott das echt ernst gemeint habe. Und ich habe gemerkt, wenn ich jetzt ungehorsam bin, das wäre kapital. Da muss ich aufpassen. Da habe ich gedacht, ich muss es jetzt irgendwie umsetzen. Tja, da hatte ich erstmal die Hose voll. Ja, kann er da jetzt nicht einfach hingehen? Jetzt ist hier einer der Sprecher der Konferenz, ich kann da nicht einfach hingehen und sagen, du, ich würde gerne mal für dich beten, das kann ich noch nicht machen. Also da ging es dann los, was mache ich denn jetzt? Hab dann gemerkt, das muss jetzt aber irgendwie so. Und dann habe ich anders gebetet, Herr, jetzt gib mir die Gnade, dass ich den Gehorsam habe, dein Wort zu tun. Und habe dann nicht mehr mit meinem Fleisch, sondern gegen mein Fleisch gekämpft. Und dann bin ich eben runtergegangen, habe mich dann erstmal da irgendwo auf Abstand hingesetzt, habe weitergebetet und war also aufgeregt wie sonst was. Dann habe ich sich gebeten und gesagt, okay, du machst das jetzt. Und wenn sie dich wegschicken, ist ja in Ordnung. Ist ja in Ordnung, ist ja vollkommen in Ordnung, wenn sie dich wegschicken, wird sich ja nicht aufdrängen. Und dann bin ich da eben hingegangen und dann war Gebetsbetrieb, war mittlerweile vorbei, die Einheit, also beziehungsweise die Lehre war mittlerweile vorbei. Und dann wurde eben noch gebetet. Und dann stand ich da und stand und dachte, ja, vielleicht soll ich ja doch weggehen. Und dann kam seine Frau, die Utter, auf mich zu, was denn mein Anliegen sei, ne? Ob ich Gebet haben wollte oder wie auch immer. Und ich so, nee, ich würde gern für den Christoph beten. Guckt sie mich an. Warum? Ja, Gott hat mir das gesagt und was willst du für ihn beten? Ja, so ungefähr in die Richtung, ihn zu segnen und so, habe dann so ein bisschen improvisiert. Aber ich meine, es war ja immerhin die Wahrheit. Das ist ja wirklich keine Wichtigtuerei gewesen. Sie so, na okay. Naja, und dann war er fertig und dann kam ich dann zu ihm hin und dann meinte ich so, du, Christoph, ich habe den Eindruck, ich soll für dich beten. Und er reagierte dann, okay, ist schön, wenn es auch mal andersrum ist. Und dann habe ich für ihn gebetet, habe ihn gesegnet und bin dann auch dann schnell wieder gegangen. Aber habe gespürt, ja, ich habe gespürt, das war genau das, was Gott wollte. Halleluja. Und ich erzähle euch das deswegen, weil es für unser Leben, unsere Nachfolge, eine herausragende Bedeutung hat, wie wir mit unseren Eltern umgehen. Und natürlich schaut man hier schnell auf die irdischen Eltern und ist auch richtig, ja, ist auch wirklich so gemeint, aber auch auf geistliche Eltern und vor allen Dingen steht dahinter Gott der Vater. Ich lese euch mal im Epheserbrief ein paar Verse weiter aus Kapitel 6 die ersten drei Verse vor. Ihr Kinder, seid euren Eltern gehorsam im Herrn, denn das ist recht. Ehre Vater und Mutter, das ist das erste Gebot, dem eine Verheißung folgt, damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Und ich möchte dir dieses Thema ganz neu ans Herz legen, du wirst das schon oft gehört haben, nehme ich an, Vater und Mutter zu ehren, geistliche Väter und Mütter zu ehren und darüber auch Gott den Vater zu ehren. Denn das macht ja Sinn, als Kind Gottes den Vater zu ehren, aber das ist dann vielleicht nicht unbedingt immer nur der Punkt im Gottesdienst oder so, ja, in deinem Gebet auch, sondern auch da, wo dir Gottes Vaterschaft, wo Gott als Vater dir durch andere Geschwister, in der Regel ein bisschen ältere, begegnet oder begegnet ist. Ich möchte es jetzt zum letzten Teil der Predigt nochmal so in die Anwendung bringen. Nimm diese Frage mal mit. Wo hat Gott dir eigentlich Männer oder Frauen als seine Repräsentanten geschickt und dich beschenkt? Wenn du genauso ein wilder Feger warst wie ich damals, hast du das vielleicht gar nicht groß mitgekriegt. Ja? Hat es die Lehre noch nicht, hat es den Sinn nicht dafür, du hast tausend andere Dinge im Kopf. Aber man darf einen Vater oder eine Mutter auch 10 Jahre später ehren. Man darf auch nach 40 Jahren Danke sagen. Oder man darf auch zweimal Danke sagen. Aber es ist eine wichtige, eine gute Sache. Und es ist angemessen gegenüber den Leuten und es ist angemessen gegenüber Gott, der dein Vater entweder ist oder sein möchte. Kann es vielleicht auch sein, dass es solche Menschen gab, und genauso wie ich habe das am Anfang ein bisschen mit dem Willi Bergemann erzählt, ich war manchmal auch unzufrieden mit ihm, weil ich Dinge nicht verstanden habe oder eben auch so ein Heißsporn war. Vielleicht war es bei dir ganz genauso. Hast du dich vielleicht mal mit Leuten, die Gott dir direkt gesendet hat, eigentlich überworfen? Das war eine Mutter, ein Vater in Christus. Aber es ist irgendwie, auseinander, Konflikt oder was vielleicht einfach weggezogen, vergessen und wo eigentlich vielleicht du sagen könntest, stimmt. Das sehe ich heute im Rückblick nochmal ganz anders. Das möchte ich ehren. Vielleicht schreibst du einen Brief, sprichst die Person an, wenn sie im Umfeld ist, rufst sie an. Aber ich möchte dir das ans Herz legen, das ist eine wertvolle, kostbare, wichtige Sache. Denk an Jesus Christus mit den 10 Aussätzigen. Die haben auch etwas Großes empfangen. In der biblischen Geschichte ist es die Heilung vom Aussatz. Aber das, was ich dir aus meinem Leben erzählt habe, was ich geschenkt bekommen habe, das Thema Unterordnung zu verstehen, Zugang zur Schrift, zu Gott als Vater, Überwinden von Problemen, ist auch total kostbar, ist echtes Leben. Und ich bin davon überzeugt, dass Gott das vielen anderen Menschen hier auch gegeben hat. Kostbare Dinge, die Leben ermöglichen. Ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken, leider, aber ich will euch noch ein Zeugnis zum Schluss erzählen. Und zwar gab es auch so eine Person, die auch in mein Leben sehr viel investiert hat und ich das damals überhaupt nicht gecheckt habe. Das war so in meiner Kinderzeit, da war ich in einer Kinderarbeit der Evangelischen Landeskirche und da gab es eben eine echt tolle Diakonin, die echt mit einer Liebe zu Jesus diese Arbeit gemacht hat und ich da erste Bausteine gekriegt habe für meine Gottesbeziehung. Und ich habe viele Stunden geschmissen. Ich habe es den Mitarbeitern schwer gemacht. Also das war echt ein hartes Ding. Und dann gab es dann, als ich neu angefangen habe mit Jesus in Situationen, habe ich Jungschlag gemacht. Und dann hatte ich auch da so einen Mega-Hammer-Typen. Der hat also das, was ich als Kind gebracht habe, noch getoppt. Das war also echt der Wahnsinn. Und ich habe immer wieder Jesus gesucht, um Hilfe gebeten. Und dann hat er mich irgendwann mal, und dann gibt es einen Grund, Herr, hast du eine Tür für mich, dass sich das verändert? Dass das also mit der rastete dann aus, dann hatten wir ein Jungscharlager, dann rastete er aus und lief einfach in den Wald und war weg, der auch die Kontrolle über sich selbst verloren hat. Also es war wirklich jenseits von Gut und Böse. Und dann hat mich der Herr daran erinnert, an diese Zeit damals. Und dann habe ich darüber nochmal Buße getan und auch wie ich da auch ja, Mitarbeiter entmutigt habe und damit ja auch Reich Gottes blockiert habe. Also es war also echt doof. Aber eben mit Jesus kann man die Dinge auch mehr wandeln. Und dann bin ich auch zu ihr hingegangen, habe mich noch mit ihr getroffen, habe ihr das erzählt, habe sie um Vergebung gebeten. Und sie so, naja, war kein großer Akt für sie. Für sie war es jetzt auch nicht so, oh, endlich, oh, ich war so traurig. Nein, also sie hatte auch eine Professionalität, soweit damals. Und dann ging das auch, haben noch gebetet, das ging also relativ unspektakulär zu. Aber danach hatte ich in meiner Jungschargruppe hatte ich Sieg. Das war immer noch ein schwieriger Junge, aber es war, dieser Ausnahmezustand war vorbei. Jetzt war es nur noch schwierig, aber nicht mehr Katastrophe. Und es war so sozusagen, es war so händelbar. Auch ein Gedanke, vielleicht hat manches Problem in deinem Leben sogar auch mit alten Dingen zu tun. So soll diese Predigt hier mit einem Doppelpunkt enden. Deine geistlichen Eltern, Menschen, die Gott gebraucht hat, seine Vaterschaft in dein Leben zu bringen und vielleicht das neu zu bewegen, zu danken, Buße zu tun, es neu zu ehren. Wollen Sie eine Zeit der Stille haben? Und die Zeit ist jetzt auch mal ganz still. Wir werden wirklich keine Musik im Hintergrund haben. Es ist einfach wirklich mal Stille. Und wollen dann in eine Gebetsgemeinschaft gehen, die ich dann kurz einleite und dann auch abschließen werde. Lasst uns eine Zeit der Stille haben. Vater, wir erheben dich. Vater, du bist gut, du bist großzügig und du gibst gerne in Fülle. Aber manchmal kriegen wir das nicht mit. Vater, ich bitte dich um Offenbarung, auch um Erinnerung. Herr, dass wir deine guten Gaben ja, erkennen. Ich bitte dich, Herr, dass wir neu auf sie schauen. Vater Gott, wir loben dich. Und Herr, wollen uns jetzt auch als Gemeinschaft verwenden, für unsere Kranken zu beten. Und so bitten wir dich, Herr, dass du deinen Arm ausstreckst, dass du Gnade gibst für das Leben von Rainer Müller. Bitte stell ihn wieder her. Bitte dich um dein Eingreifen, um deine Gnade für den Bill. Bitte rühre ihn an. Schenk auch Gnade über aller Therapie, dass sie erfolgreich ist. Und lass wunderbar Heilung geschehen, Wiederherstellung. Danke, Herr, für alle Wiederherstellung bei unser Inge W.S. Ich danke dir, Herr, dass du Gnade gibst und ich bete, dass du allen Sieg festigst und ihr Freude gibst. Ich bitte dich um deine Gnade für die Tochter von Manuela, auch für ihren Mann Florian und Gnade über dem Kind. Bitte rühre du an in dieser ja, schrecklichen Situation. Ich danke dir für Markus Zwoster, für alle Wiederherstellung, die er schon erlebt hat und ich bete um vollständige Wiederherstellung, um Gnade für seine Lunge. Ich bitte dich, segne auch andere Geschwister, die jetzt in Krankheit sind oder auch mit Alter stark zu tun haben, ob ob es Brigitte Schönfelder ist oder andere, ob es Dieter Bräuninger ist oder Ottilie Thurnwald oder Erna Heyer. Gnade, Herr, bitte stärke sie. Bitte, Herr, schau gnädig auf uns, schau auf sie und auf uns. Und wir, Herr, die wir hier stehen und an den Geräten sitzen, wir bitten dich, Herr, um deinen Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Im Namen Jesu Christi. Amen. Lass uns noch einmal zusammen singen, wenn du sprichst.
Du sprachst, es wäre Licht, wichen Nacht und Finsternis. Du schufst den Tag und sahst, wie gut es war. Formtest die Himmel und das Meer mit deiner Stimme, großer Herr. Bezeugt deine Macht. Du hast Worte der Hoffnung. Du hast Worte, die berühren. Du hast Worte der größte Sturm verstummt, ein Zeichen deiner Hand, und das Meer wird still, wenn du sagst, es soll geschehen, müssen Tod und Krankheit gehen.